Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Pia Kubarik über ihre Erfahrungen als Kunsthistorikerin und Autorin. Und los geht's. Dann bin ich froh, dass ich dich begrüßen darf zu einer weiteren Episode des Drachentöter-Podcasts. Hallo Pia.
Ja, freue mich sehr, sehr, dass ich jetzt dabei sein darf. Danke dir.
Ich habe dich sehr gerne eingeladen als Teilnehmerin für eine Episode, aufgrund dessen, weil du auf der einen Seite Autorin bist, was ich immer sehr unterstütze, und auf der anderen Seite einen sehr interessanten Werdegang hast zum Autoren. Sein, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber derjenige, beziehungsweise diejenigen, die dich nicht kennen, wer ist die Pia? Wie darf man sich die Pia vorstellen?
Die Pia ist eine 38-jährige Frau, ursprünglich aus Linz, wohnt mittlerweile in der Schweiz, habe in Wels ein Gymnasium gemacht und habe mich immer schon sehr interessiert, eher mehr für alles geisteswissenschaftlich, alles, was mit Geschichte und Geschichten zu tun hat. Und habe dann nach der Matura Kunstgeschichte studiert und habe mich eigentlich auf mittelalterliche Sakralarchitektur spezialisiert. Ist wunderschön, aber oft ein bisschen schwierig, damit auch wirklich gutes Geld zu verdienen. Nach dem Studium war ich dann in Linz in einer Galerie. Es war eine zeitgenössische Galerie und war eine coole Zeit, aber auch nicht ganz so das, was ich mir so vorgestellt habe. Und habe dann währenddessen immer schon angefangen, so mit den ersten Probeversuchen meinen ersten Roman zu schreiben. Hat sich dann über ein paar Jahre gezogen, ist dann letztendlich doch fertig geworden, war aber zu dem Zeitpunkt noch ein ganz anderer Roman als meine jetzigen Romane sind. Ich habe damals noch im Kopf gehabt, ein Roman muss eher auch dramatisch und absolut historisch sein und vielleicht auch einmal, weil er spielt zum Teil in der Antike in Ägypten, also muss auch, oder damals habe ich noch gedacht, muss auch ein bisschen grausam sein. Habe den dann veröffentlicht selbst über Amazon. Und genau, das waren einmal so die Starts. Der Start war so, ja, ein bisschen holprig und habe aber irgendwie dann nie aufgehört zu schreiben und habe dann gemerkt, eigentlich möchte ich einen ganz anderen Weg gehen beim Schreiben. Als auch in meinem Hauptberuf habe ich dann auch gewechselt zum Unternehmensberater. Einfach aus verschiedensten Gründen und habe mich dann entschieden, so ich schreibe jetzt ganz schnulzige Liebesromane. In Österreich ist ja den meisten so Rosamund Pilcher ein Begriff und die habe ich immer schon gern eigentlich ihre Romane gelesen. Mag jetzt für manche etwas zu seicht sein. Ich mag sie wahnsinnig gern und habe dann einfach entschieden, so, ich mache das jetzt, egal was die anderen sagen, egal ob die jetzt sagen, ja, das ist ja so leichte Trivialliteratur und deine Romane sind ja so kurz und so, ja, Zuckerlromane, und habe aber gemerkt, na, das ist total meins, das ist das, wo ich mich wohlfühle, und habe dann auch gemerkt, aha, auf einmal waren auch die Verkäufe besser, weil ich glaube, man hat einfach eben gemerkt, das ist wirklich das, was mich interessiert. Und einerseits eben geht es um diese Liebesgeschichten in meinen Romanen, aber natürlich fehlt auch die Kunstgeschichte oder die Historie dahinter nie. Das heißt, einmal werden alte Tagebücher gefunden, einmal werden Priesterlöcher gefunden in Gebäuden, oder es werden alte Briefe gefunden oder es wird die Geschichte von irgendeiner Urgroßmutter erzählt. Also es spielt meistens, alle meine Romane spielen immer auf zwei Zeitebenen. Und genau, also es kommt auch immer durch mein Kunsthistorikerinnen-Dasein, fließt immer mit ein.
Wieso hast du dich für das Studium damals entschieden? Was war so der Hintergrund des das Sakrale oder das Mittelalterliche oder das Fantastische?
Also eigentlich mit Mittelalter habe ich immer schon viel anfangen können. Und auch wenn ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ein klassischer Kirchgeher bin, aber ich gehe gerne in eine Kirche, ich zünd gerne mal eine Kerze an. Mich faszinieren einfach immer schon auch sakrale Räume. Aber ich mag mich auch noch erinnern, ich war ich glaube 12, 13 Jahren das erste Mal mit meinem Vater in England. Und damals haben mich schon wahnsinnig fasziniert die Burgen und eben die Kathedralen und vor allem alles Englische, König Artus und alle meine Romane oder die meisten meiner Romane spielen auch in England. Und ja, und so habe ich mir dann gedacht, naja, wo kann ich noch am ehesten ein Studium verbinden mit diesen alten Gebäuden? Und das war halt dann eben entweder die Archäologie, aber das war mir dann doch ein bisschen zu sehr Feldarbeit, oder halt eben das andere wäre dann eben Kunstgeschichte, genau.
Weil du gesagt hast, wegen dem Mittelalterlichen, war rein das Mittelalterliche ausschlaggebend für dich oder hast du ein bisschen so einen Ausflug in die Fantastik wie Herr der Ringe oder ähnliches, was man jetzt als neumoderner Mensch ja schon fast als Basisliteratur sehen muss. Damals war es jetzt Hindbad und die Tausend und eine Nacht und ähnliches. War für dich da auch sowas noch mit an Bord, was Prägendes?
Also es hat mich natürlich schon immer schon fasziniert, diese Filme und einzutauchen auch in Welten. Wobei natürlich dann das Kunsthistorikerstudium natürlich ja schon in eine ganz andere Richtung geht, aber natürlich schon so dieses Gefühl, dieses Flair, in das man eintauchen kann, hat mich schon immer auch mitgerissen, gerade bei Herr der Ringe, ja.
Für mich ist ja immer so das Thema, dass man versucht ja immer etwas nachzuahmen, was es schon gibt. Und gerade in der Position oder mit der Ausbildung, mit dem Hintergrund, den du hast, ist es so, wenn du theoretisch ja irgendwo drauf schaust, was künstlich geschaffen worden ist, ja doch irgendwo einen realen Bezug hat. Mitunter vielleicht verschoben, woanders passend oder mehrere Stile miteinander zusammengemixt oder sowas. Hast du da ein Auge dafür oder fällt dir das irgendwie auf bei so manchen Produktionen oder ähnlichen? Oder sagst du, das ist ja so gut, dass das eigentlich weit weg ist von dem, was du da sehen könntest oder wahrnimmst?
Also ich denke, es kommt immer ein bisschen auf den Film drauf an. Also wenn das jetzt natürlich so ein doch Fantasiefilm ist, jetzt wie Herr der Ringe, da achtet man natürlich nicht so drauf, weil man weiß, es ist halt einfach wirklich Fiktion und das soll es auch sein und das ist ja auch gut so und da darf man auch einmal Stile mixen, sage ich jetzt. Also da zumindest in meiner Welt darf man dann Stile mixen. Schwieriger wird es dann eher bei Filmen, die wirklich einen Wert auf historische Korrektheit legen. Und da sitze ich dann meistens schon am Sofa und nerv meinen Mann und sage, nein, das wäre so sicher nicht gewesen oder die Fenster stimmen jetzt für die für diese Jahreszahl noch nicht. Und das schon, aber ich glaube, man muss das einfach immer gut trennen. So legt der Film jetzt wirklich Wert auf historische Korrektheit oder soll es einfach wirklich eine reine Fantasiegeschichte sein?
Was hast du studiert, beziehungsweise was muss man dazu alles studieren, damit man das hat, was du an Ausbildung in diese Richtung gemacht hast?
Also es ist ein ganz normales Universitätsstudium, das Kunstgeschichte-Studium. Man braucht immer Matura und kann dann immer von einer Universität wirklich Kunstgeschichte studieren und nach dem ersten Abschnitt kann man sich dann eben entscheiden, in welche Fachrichtung man geht, ob man jetzt eben nimmt moderne oder zeitgenössische oder im Mittelalter. Oder gibt es natürlich verschiedene Fachrichtungen, die man wählen kann. Ich habe damals noch ein Magisterstudium gemacht, das 4 Jahre gedauert hat. Mittlerweile hat sich's geändert. Mittlerweile macht man erst den Bachelor und dann den Master. Genau.
Weil du gesagt hast, du hast ja den Job dann nicht wirklich ergriffen aufgrund der nicht vorhandenen Einkommensquellen. Was wären so die typischen Berufe gewesen, wenn du das einsetzen hättest wollen können?
Also ursprünglich habe ich das Studium gemacht, weil ich mir überlegt habe, es wäre wahnsinnig toll, fürs Denkmalamt zu arbeiten oder in einem Kirchenarchiv oder in einem Archiv von irgendwelchen Klöstern und habe mich da irgendwie doch ein bisschen verkalkuliert. Und also Denkmalamt wäre extrem schwer gewesen, da wirklich reinzukommen. Sind damals zu meiner Zeit eher noch Plätze gestrichen worden, wenn jemand in Pension gegangen ist, als dass die dann neu besetzt worden sind. Und ja, als junge Frau in ein Kloster kommt man jetzt auch eher schwierig rein. Das habe ich auch nicht so bedacht. Genau, also das wären so die beiden Richtungen gewesen, die mich interessiert hätten. Ja, letztendlich muss ich sagen, vermutlich würde es auch heute gar nicht mehr so zu mir passen, weil ich vermutlich viel zu viel Freigeist bin und dann doch auch eben selbst viel zu kreativ auch bin. Und somit passt es eigentlich mit dem Schreiben wirklich wahnsinnig gut, weil ich dann meine Kreativität ausleben kann und trotzdem einfach ein Teil von dem Wissen, das ich eben habe, einbringen kann und auf eine sehr einfache, verständliche Art und
Weise. Das heißt also, Geschichte oder generell Kunstgeschichte, wenn man nicht gerade dann Lehrer sein möchte, ist dann eher schwierig in Österreich.
Also für mich war es so, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann es jetzt nicht verallgemeinern, ich weiß, ich habe eine Kollegin gehabt, die ist wirklich genau denselben Weg gegangen wie ich und die hat mittlerweile eine ganz tolle Anstellung in wirklich einem der renommiertesten Museen in Wien und die hat den Weg gerade durchgezogen und hat es auch geschafft. Also ich kann es nicht verallgemeinern. Für mich habe ich gemerkt, wäre es einfach dann nicht der Weg gewesen. Ja.
Also du bist parallel schon immer zum Schreiben gekommen, wie du gesagt hast. Und hast am Anfang ein bisschen anders geschrieben, blutiger. Ist es eher so wie in Richtung jetzt aktiver Horror? Oder wäre das schon etwas zu übertrieben gewesen, die erste Publikation, von der du vorher gesprochen hast?
Na, also es war eigentlich schon auch eine Liebesgeschichte. Es war jetzt wirklich keine Horrorgeschichte oder so, es war wirklich auch eine Liebesgeschichte, einfach eine junge Frau aus der Jetztzeit, die einfach im Schlaf immer wieder zurückfällt in ein vergangenes Leben in der antiken Zeit in Ägypten, in Abydos, in einem Kloster. Und dann einfach dort immer wieder ihr Leben von damals dort durchlebt. Und war jetzt keine Horrorgeschichte, aber halt mit Mord, mit Missbrauch, wie in dem Kloster damals Frauen auch schlechter gestellt waren, also die Priesterinnen als die Priester. Und also eher so in der Form von so Brutalität des Lebens der damaligen Zeit und habe mir dafür auch von Instituten aus Deutschland, von archäologischen Instituten auch wirklich die Grundrisspläne von dem alten Kloster in Abydos schicken lassen, also dass das wirklich auch immer alles gestimmt hat mit den Himmelsrichtungen, wo fällt die Sonne ein, bei welcher Kapelle, zu welcher Uhrzeit, wohin ist der Nil ausgelegt, also das muss dann, da ist dann wirklich die Kunsthistorikerin in mir, die Grundrisspläne und so, das muss dann wirklich alles immer stimmen, auch die Orte, die ich in meinen Romanen kreiere. Und ich habe auch eine Reihe, die spielt in einem fiktiven Ort in Cornwall, wo ich wirklich auch ganz genau einhalte, wo steht welches Haus, wo geht welche Straße hoch, dass das alles wirklich immer schön übereinstimmt.
Ich finde das echt gut, weil im Endeffekt, also beim klassischen Rollenspiel, ich weiß nicht, wie weit hast du schon mal in Kontakt gehabt hast mit sowas, also mit dem klassischen Dungeons & Dragons oder DSA oder ähnlichen. Ist es auch so, dass man ja Städte kreiert und dort natürlich schaut, dass die konsistent in sich sind oder Städten und das öfter mit Plänen zeichnet, aber genauso auch wirklich konstruiert und eine Geschichte dazu baut, damit es eben plausibel ist und ähnliches. Selbst wenn das dann nie Verwendung findet. Ich finde es sehr gut. Aber weil du das vorher gesagt hast, bitte Pläne und so weiter holen von diversen anderen Museen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich hätte gerne den Grundriss von, keine Ahnung, Gebäude XY, weil das historisch interessant ist für mich, zum Verwenden in einem Schriftstück oder in einem Rollenspiel oder irgendwas, wie gehe ich da aus deiner Sicht oder deiner Meinung nach am besten vor, dass ich zu sowas komme, wenn Dr. Google mir keine passende Antwort liefert? Wie würdest du das sagen, könnte ich mich da oder an was oder an wen oder was wenden?
Also für mich selbst natürlich auch immer das Erste, aber du hast das schon erwähnt, ist einfach wirklich schnell einmal googeln. Und selbst wenn ich dort keine Antwort finde, findest du oft heraus, welches Institut, welches archäologische Institut, meistens sind es ja bei Grundrissplänen dann eher archäologische Institute, bei älteren Tempeln, bei Kirchen und Kathedralen natürlich eher mehr dann oft die Kunsthistoriker oder Historiker. Du findest dann ganz schnell heraus, welches Institut dort geforscht hat. Und wenn du die dann kontaktierst, sie freuen sich die immer und sind immer sehr hilfsbereit und versuchen dir Auskunft zu geben. Oder du kannst dann auch wirklich oft, gerade im sakralen Bereich gibt's ja immer Archive, du kannst dann wirklich auch oft anfragen, einfach beim Archivar, ob du vorbeikommen kannst und selbst recherchieren kannst. Es gibt dann immer unterschiedliche Richtlinien, natürlich je nachdem, zu welcher Zeit du im Archiv recherchierst, also zu welchem Jahrhundert, musst du dann vielleicht eben Handschuhe wirklich tragen oder du darfst sie nicht selbst raussuchen, je nachdem, wie wichtig und wertvoll es ist. Aber meistens sind die sehr, sehr freundlich und nett und hilfsbereit.
Aber gehen wir weiter zum Schreiben. Du hast gesagt, du hast dich fixiert auf Liebesromane. Und das Thema ist natürlich schon das, weil du gesagt hast, die Rosemunde Pilcher ist ja mitunter im ORF ja gefühlt immer zu sehen. Also es gibt, glaube ich, keinen Tag im Jahr, wo nicht irgendeine Serie oder Film oder was für ihr läuft. Die Dame war ja sehr produktiv. Hast du in deinem Schaffen eine ähnliche Buchzahl schon erreicht wie sie, oder?
Ja, also so das natürlich noch nicht. Fehlen mir ja auch noch ein paar Jahre. Also bis jetzt 10 Romane geschrieben, wobei meine Romane eigentlich nie riesige Schmöker sind, sondern meistens so Romane um die 300 Seiten. Und ich glaube, 6 Kurzgeschichten habe ich noch geschrieben. Und ja, arbeite jetzt gerade schon am 11. Roman. Aber ich habe natürlich schon vor, an die Rosamund Pilcher heranzukommen mit der Anzahl zumindest meiner Romane. Aber habe da noch einen Weg vor mir.
Und du lässt es alles stattfinden oder die meisten Romane stattfinden, finden dann statt mehr oder weniger in diesem fiktiven Ort in Cornwall?
Also ich habe jetzt eine Reihe rausgebracht von 5 Romanen. Das ist die sogenannte Mermaid Cove-Reihe, weil der Ort heißt Mermaid Cove. Und es gibt jetzt ein Spin-off davon, der nennt sich dann Mermaid Hall. Da geht es dann um das Anwesen in der Nähe von Mermaid Cove. Aber die Romane, die ich davor geschrieben habe, spielen zwar auch alle in England oder in Schottland, aber eben nicht in dem fiktiven Ort, sondern die spielen dann wirklich auch in tatsächlich realen Ortschaften, meistens, wo ich auch selber war.
Wenn ich das richtig verstehe, ist ja so, dass man ja, wenn man ja gerade mit dem Schreiben anfängt, dass man ja sehr, sehr oft was schreibt oder über Dinge schreibt, die man selber erlebt hat oder die man kennt oder an Orten, wo man schon mal war. Ist das für dich genauso so der Werdegang gewesen?
Ja, also eigentlich schon. Also ich habe wirklich angefangen, bis auf meinen allerersten Roman, der eben in Abydos spielt, wo ich leider nicht war, noch nicht war. Aber ansonsten eigentlich alle Romane spielen in Orten, wo ich eben wirklich selber auch schon war, wo ich die Straßen auch nachempfinden kann oder auch auf der Stimmung. Ja, es geht auch ganz oft um Stimmung bei Orten. Und letztendlich der Ort Mermaid Cove könnte einfach auch irgendein Ort in Cornwall sein, wie die meisten dort eigentlich aussehen.
Ich war selbst in Cornwall leider noch nicht, geschweige denn in England war ich leider auch noch nicht. wenn man so eine Rosemunde Pilcher gesehen hat, schaut die ganze Insel fast so aus am Land. Kann man das ungefähr so sagen? Für einen Nicht-England-Touristen?
Also für mich schon, aber eben wahrscheinlich, ich finde halt immer, Ortschaften haben auch sehr viel mit Gefühl zu tun und mit Stimmung, die man aufnimmt. Für mich definitiv, ja, schon. Eigentlich mehr oder weniger ganz England und Schottland und Wales. Ich denke schon, dass die meisten Ortschaften eigentlich wirklich so wie in den Filmen auch sind. Werden ja auch dort gedreht. Also, ja.
Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, oder mein Zeitpunkt wird es wahrscheinlich weniger zum Datieren geben, sondern eher so die Zeit, wo du angefangen hast zum Schreiben als junger Mensch. Hast du da vorwiegend Papier und Bleistift genommen oder bist du da schon den Weg der Schreibmaschine oder des Computers gegangen?
Also meine allererste Geschichte, die ich geschrieben habe, war tatsächlich in der Volksschule. Die war noch in einem extra Heft mit Füllfeder geschrieben. Der hat geheißen Ulla und der Weihnachtsteddybär, mag ich mich noch erinnern. War wirklich nicht für die Schule, sondern abgekoppelt davon geschrieben. Und dann habe ich aber als Jugendliche, wenn ich eher Märchen geschrieben habe, die ich leider alle nicht fertig geschrieben habe, aber angefangen habe, habe ich gerade letztens wieder eines entdeckt, habe ich eigentlich dann schon am Computer geschrieben. Und was ich natürlich schon mache, das ist, ich habe ein Notizbuch, wo ich im Vorfeld immer so ein bisschen ein Brainstorming mache, mir die Charaktere ein bisschen aufschreibe, wo möchte ich hin, so einen roten Faden, oder auch wenn eben mehrere Zeitebenen auch vorkommen, wirklich zu überlegen, okay, wenn die eine Zeitebene 1880 ist und die andere Zeitebene ist jetzt, ist das dann die Urgroßmutter oder geht sich das, weißt du, wie geht sich das aus von den Generationen, wie viel müssen da dazwischen sein? Das ist Arbeit, die ich tatsächlich wirklich gerne mit der Hand in meinem sehr, sehr hübschen Notizbuch mache. Schreiben selbst mache ich aber am Laptop. Und ich habe dafür eine Schreibsoftware, die nennt sich Papyrus. Und die ist eigentlich wirklich ganz toll. Also kostet ein bisschen was, zahlt sich aber wirklich definitiv aus, weil du, oder es gibt ja verschiedene Schreibsoftwaren, aber wenn man wirklich schreiben möchte, zahlt sich's aus, weil die nicht nur wie Word Fehler, also Schreibfehler korrigieren, sondern auch, du kannst dir auch einstellen auf Textanalysen, Lesbarkeit, noch besser Grammatik und du kannst dir Szenen einteilen, Zeitstreifen machen und das macht natürlich Schreiben ja einfacher.
Ich gehe mir davon aus, dass du jetzt nicht die letzten 10 Jahre mit Papyrus Autor verbracht hast, sondern irgendwo dazwischen angefangen hast damit. Was war vorher das Werkzeug der Wahl? War das einfach nur Word oder?
Ja, also es war das Word einfach, genau. Und dann eigentlich direkt Papyrus.
Ja. Weil der Techniker in mir sagt, fragt natürlich, muss jetzt nachfragen, im Sinne von, ist dir jetzt selbst was aufgefallen, dass die Qualität oder die Lesbarkeit deiner Bücher besser geworden ist durch Papyrus? Oder hast du deinen Stil auch verbessert mit Hilfe von Papyrus?
Ich denke, das ist so ein, ja, so das eine hängt mit dem anderen zusammen. Also natürlich, umso mehr du generell schreibst, umso besser wirst du einfach werden, weil du einfach mehr Übung hast im Schreiben. Natürlich ist das Tolle bei der Schreibsoftware, sie zeigt dir auch an, je nachdem eben, was du einstellst, wenn du Wortwiederholungen hast. Und du siehst es dann sofort, weil oft, wenn du einen Roman, eine Korrektur liest, einfach im Word zum Beispiel, fallen dir oft Wortwiederholungen in einem Absatz selbst gar nicht so auf, weil du ja oft sehr auf den Inhalt fixiert bist. Und das siehst du dann auf einen Blick und kannst dann, hast eine riesige Bandbreite auch von Synonymen, viel mehr noch wie im Word. Und die merkst du dir dann auch oft und verwendest sie dann automatisch schon wieder. Und oder ich habe so eine Eigenheit, ich schreibe liebend gerne viel zu lange Sätze, verschachtelte lange Sätze. Und da sagt mir halt dann die Schreibsoftware, liebe Pia, so geht es nicht. Und zeigt mir das dann auch an und dann merke ich, ah ja, das ist wirklich jetzt ein Satz, der über 7 Zeilen geht, der ist, 7 ist vielleicht übertrieben, aber über 5 Zeilen geht, der ist vielleicht zu lang, den muss ich ein bisschen kürzen oder unterteilen. Und von dem her wird die Qualität sicher vom Schreiben her an sich besser. Was natürlich noch viel, viel besser wird, sind die Charaktere, weil du auch eine Charakterdatenbank hast. Das heißt, du hast, du legst dir deine Person an oder alle Personen, die in dem Roman vorkommen und kannst zu denen ein Profil erstellen. Und sobald du auf den Namen, der wird dann auch verlinkt, draufklickst, kommst du dann zu seinem Profil und kannst wieder nachschauen, genau, wo hat der jetzt genau das Muttermal, ja? Oder wie ist die Augenfarbe? Ist die jetzt Veilchenblau oder Meeresblau oder Smaragdblau oder weißt du, so Feinheiten, die du mit so einer Software oder mit einer Datenbank natürlich leichter einbauen kannst oder dir auch traust überhaupt, wie einfach jetzt, wenn du mit einem normalen Textprogramm, Textverarbeitungsprogramm schreibst.
Hast du irgendwie Zusatzausbildungen noch gemacht oder hast du einfach schon seit jeher so intensive Geschichten geschrieben, also sprich Anzahl, Menge Wörter und so weiter, dass du sagst, okay, hast du eigentlich nicht so gebraucht?
Ich habe eigentlich einfach angefangen, losgelegt. Ich habe dann dazwischen vor, ich glaube, 2 Jahren mal einen Online-Schreibkurs gemacht. Das ist aber eher mehr ums Plotten gegangen, also um die, wie ich den Inhalt spannender gestalte und weniger um Stile. Und ich denke, man muss, also natürlich kann man sich immer verbessern. Aber für mich ist einfach im Vordergrund, dass es mir wirklich Spaß macht zu schreiben. Und ich denke, für mich wäre es nicht das Richtige, jetzt so einen Schreibworkshop auch für Stilverbesserung oder so, weil es mich wahrscheinlich eher einengen würde. Aber eben auch da, ich glaube, jeder ist da unterschiedlich. Ich probiere mich einfach gern aus und genau, und versuche einfach, mich an mir selbst weiterzuentwickeln. Oder auch einmal wieder einen Schritt zurückzugehen, wenn ich merke, eigentlich hat mir die letzte Geschichte besser gefallen, auch sie zu schreiben. Und dann gehe ich auch wieder mal einen Schritt zurück.
Wenn sich jetzt jemand dazu bekennen möchte, er will jetzt oder sie möchte jetzt Autorin oder Autor werden, was wäre da so dein ultimativer Tipp? Was kannst du derjenigen Person auf den Weg geben im Sinne von, was ist so das, deiner Erfahrung nach, eine der besten Dinge, die man beherzigen sollte?
Also das Erste ist natürlich, man braucht definitiv auch Disziplin. Also neben der Kreativität braucht es natürlich die Disziplin, dass man sich wirklich einfach einen Plan macht und sich überlegt, okay, setze ich mich jeden Tag hin und schreibe, keine Ahnung, 500 Wörter, 700 Wörter oder nur am Wochenende, jeden Sonntag meine 2000 oder je nachdem, wie schnell du vorankommen möchtest und das wirklich einzuhalten, weil ich weiß von mir selbst, wenn ich diese Konsequenz nicht eingehalten habe, dann verlierst du auch die Lust am Schreiben. Also ich denke wirklich, diese Konsequenz bringt auch wirklich viel an der Freude am Schreiben, weil du siehst, es tut sich was, es geht voran, die Geschichte wächst und du bist näher im Kontakt mit den Personen, weil du ja ständig irgendwie mit ihnen zu tun hast. Also die Personen in deinem Roman, meine ich damit. Das ist das eine. Das andere ist, man muss sich einfach überlegen, möchte ich einen Verlag finden? Was einfach in der heutigen Zeit, wo sehr, sehr viele Menschen schreiben, eher schwierig ist. Also es gibt natürlich immer so Glückspersonen, die einen Glückstreffer machen und gleich einen großen Verlag finden. Viele schaffen es halt nicht oder eher bei sehr, sehr kleinen Verlagen, die aber sehr schlechte Tantiemen zahlen für das, dass vielleicht der Umsatz nicht so groß ist, aber möchte ich jetzt auch nicht abtun, weil dann wäre man einmal bei einem kleineren Verlag und hat dann die Chance natürlich auch in einem größeren Verlag zu kommen. Für mich war eigentlich immer schon der Weg vom Self-Publishing, was ja heute so ein bisschen in aller Munde ist, weil du einfach wirklich selbst entscheiden kannst, welche Geschichte will ich schreiben, wann soll die fertig sein. Wenn er fertig ist, ist er einfach fertig. Ich habe keinen Zeitdruck und ich veröffentliche alle meine Romane eben über Amazon, über Kindle Direct Publishing und da kann man sich einen Account kreieren und es ist eigentlich sehr einfach, da seine Romane hochzuladen, seine Coverbilder dann auch hochzuladen. Also die mache ich auch selber, die mache ich über Canva. Und man muss halt jemanden finden, der die Romane Korrektur liest. Und ja, entweder man nimmt wirklich Geld in die Hand und zahlt ein professionelles Lektorat. Oder eben gerade am Anfang, wenn man vielleicht starten möchte, findet man vielleicht einfach mal jemanden für einen Start, der ja einfach, weiß ich nicht, Germanist ist oder einfach halt sehr, sehr, sehr gut ist. Und einfach mal für den Anfang lässt man es einfach mal auch gut sein. Ne? Und probiert sich einfach mal aus und veröffentlicht. Dann könnte man natürlich weitergehen und sagen, man konzentriert sich noch mehr dann auf die Vermarktung. Da bin ich leider relativ schlecht bei der Vermarktung der eigenen Romane. Ich schreibe meistens gleich, nachdem ich das eine Buch veröffentlicht habe, einfach gleich wieder das nächste weiter und lasse die Vermarktung irgendwie so ein bisschen aus. Man kann aber sehr gut auch auf Amazon kann man dann auch Advertising gezahltes machen, das hilft dann natürlich und ist relativ schnell und einfach gemacht, genau.
Ist es für dich jetzt das Schreiben an sich, in der Form, wie du es machst, mit der Buchveröffentlichung und so weiter, ist es für dich mehr Hobby oder ist es schon Berufung?
Es ist eigentlich für mich wirklich so, dass ich sage, na, Hobby ist es nicht. Also ich sehe mich wirklich auch in Zukunft einfach mit dem Schreiben. Also das gehört schon zu mir dazu. Was jetzt nicht heißt, dass ich mich jeden Tag gerne hinsetze zum Schreiben und mir jeden Tag denke, wow, toll. Darum sage ich, es ist weniger ein Hobby, sondern irgendwie, ja, das gehört dazu und ich sehe mich einfach, ja, mit dem Schreiben. Das ist einfach irgendwie ein Teil und erfordert manchmal wirklich auch ein Zähne zusammenbeißen und eben die Disziplin zu sagen, okay, und ich setze mich trotzdem hin. Und mach's einfach. Und dafür ist dann danach halt wirklich das Gefühl wahnsinnig gut, ja.
Wie lange sitzt du jetzt im Schnitt so einem Roman oder an einem Buch halt? Was würdest du schätzen?
Es kann variieren von 2 Monaten bis zu einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Je nachdem, was sich natürlich auch so rundherum im Privatleben ereignet. Das ist natürlich das Tolle, wenn man Self-Publisher ist, dass du dir selbst einteilen kannst, wann ist jetzt mein nächster Roman fertig. Und wenn ich wirklich Zeit habe, oder ich habe einmal in einer Zeit, wo ich einen Jobwechsel gehabt habe und dazwischen noch ein paar Wochen Urlaub gehabt habe, halt wirklich einen Roman auch in 2 Monaten fertig geschrieben gehabt. Und dann gibt es natürlich Zeiten, wo der Brotjob, sage ich jetzt einmal, oder halt auch das Private einfach dann einmal im Vordergrund eher steht und da brauche ich dann auch einmal ein Dreivierteljahr auch, wenn es ist.
Kommen wir zu deinem aktuellen Projekten. Ich hätte es noch gern gesprochen über das letzte Buch, das du veröffentlicht hast und vielleicht ein Teaser auf das nächste Buch, das kommen wird. Was würdest du uns da gerne über das letzte Buch, das du veröffentlicht hast, erzählen wollen?
Das letzte Buch, was ich veröffentlicht habe, war im Mermaid Hall. Und es ist Teil 1 der Mermaid Hall Reihe und es ist ein Spin-off, also die ganze Mermaid Hall Reihe wird ein Spin-off von der Mermaid Cove Reihe. Es kommen wieder teilweise dieselben Personen aus dem Ort vor, aber nur am Rande und es geht vor allem um das Anwesen Mermaid Hall, ein altes englisches Anwesen an dem da Küste, Cornwalls und es geht da um 3 Geschwister, die mittlerweile alle erwachsen sind und die decken so nach und nach durch den Tod der Großmutter, der einiges losgelöst hat, decken sie so Familiengeheimnisse auf und genau, da haben sie im ersten Teil schon einige Geheimnisse aufgedeckt. Und es geht im zweiten Teil, geht es jetzt dann eben weiter wieder in diesem Anwesen mit nur einem von den 3 Geschwistern. Und eine Cousine kommt und sie finden ein altes Tagebuch aus 1884. Und da wird es dann eben wieder diese beiden Zeitebenen geben. Was ist damals 1884 mit der Vorfahrin vom jetzigen Besitzer eben passiert?
Wie schaut das aktuelle Projekt aus? Hängt es dann direkt hinten dran an dieser Geschichte oder ist das ein bisschen was anderes?
Also das ist dann eben der zweite Teil von der Mermaid Hall Reihe und wo eben dann der Bruder von diesen drei Geschwistern eben dieses Tagebuch findet aus 1884 und es kommt eine entfernte Cousine dazu, die aber eigentlich gar nicht die Cousine ist, aber da kommen sie auch erst drauf und lesen eben so gemeinsam dieses Tagebuch und man erlebt dann aber eigentlich die Geschichte, also es ist nicht so, dass sie das Tagebuch dann lesen, sondern in dem Moment, wo sie anfangen zu lesen, ändert dann die Zeitebene sich und man ist dann automatisch eben im April 1884 und liest dann die Geschichte von dieser Vorfahrin und springt dann eben wieder zurück in die Jetztzeit und dann lesen sie wieder weiter und dann geht die Geschichte in der Vergangenheit wieder ein Stück weiter und so ist es aufgebaut.
Na, klingt spannend, ja. Ja, gibt es von deiner Seite ja noch irgendetwas, was du erwähnen möchtest, was wir anführen sollten, was noch reinpasst?
Also ein persönlicher Tipp vielleicht ist auch noch, wenn man wirklich ein Buch schreiben möchte, es vielleicht gar nicht zu viel Leuten am Anfang zu erzählen, weil es immer noch so diesen Touch hat bei den meisten Leuten, so, ah ja, sondern es vielleicht einfach mal wirklich eine Zeit lang für sich zu behalten oder wirklich den Leuten zu erzählen, wo man weiß, okay, die stehen wirklich immer hinter mir. Und sich vielleicht nicht so sehr ablenken zu lassen. Ich habe selbst oft den Fehler gemacht und dann eben auch, wenn du dann ein Buch veröffentlicht hast, ganz oft kommen gerade vom engsten Kreis oft so negative Seitenhiebe, die vielleicht ganz nett verpackt sind, aber du weißt, was sie dir damit sagen wollen und die einfach irgendwie auszublenden und genau, und auch wenn es auf welcher Art und Weise man das Buch auch veröffentlicht, ob das sei es jetzt Amazon oder irgendwo anders, es werden natürlich negative Kritiken auch einmal kommen, das ist so. Aber sich dann ist ein guter Tipp, einfach die großen Autoren einmal hernehmen und einfach mal schauen auf Amazon oder wo auch immer, was die so für Rezensionen haben. Und bei den ganz großen Autoren gibt es auch immer Rezensionen, die nur mit einem Stern sind und ganz negative Bewertungen. Und sich vielleicht das einfach wie immer wieder vor Augen zu führen. Es gibt einfach Menschen, denen kann man es nicht recht machen und das einfach auszublenden und seinen Weg weiterzugehen.
Das finde ich sehr wichtig und danke für den Hinweis. Ich möchte mich auf alle Fälle dafür bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und es einrichten hast können, dass wir da diese Aufnahme machen und dass du uns so viel von dem Leben bzw. von dem Schaffen als Autorin mitgeteilt hast. Ich danke dir nochmal, Pia.
Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken und war wirklich eine aufregende Sache für mich. Und hat mir wirklich sehr, sehr Spaß gemacht.